Mikroben im Visier.
Ein Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Am Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel. Willkommen zu einer neuen Folge von Mikroben im Visier, dem Podcast des Forschungsverbunds Leibniz Infections. Zentrales Thema im Verbund und auch im Podcast sind Wirkstoffresistenzen von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen.
Ja, in verschiedenen Projekten erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Verbunds unter anderem, wie sich Resistenzen ausbreiten. Dabei geht es um die Verbreitung von Mensch zu Mensch, aber auch um die Ausbreitung in der Umwelt, in der Tierhaltung und in der Landwirtschaft.
Wie diese Forschung ganz konkret aussieht, ist Thema unserer Reihe Forschen hautnah. In der heutigen Folge lernen wir Rebecca Peintner kennen. Sie ist seit kurzem Doktorandin im Forschungsverbund Leibniz Infections und in ihrem Projekt geht es unter anderem um Stubenfliegen. Die Arbeit von Rebecca betreuen Dr. Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, dem ZALF in Müncheberg, und Professor Dr. Ulrich Nübel vom Leibniz-Institut DSMZ, der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig. Ulrich haben wir übrigens in der nächsten Folge zu Gast. Er ist Experte für die Erbgutinformation von Bakterien und kann daraus herleiten, wo der jeweilige Erreger herkommt und wie er sich verbreitet hat.
Und Doreen ist Biologin und beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Insekten. Wenn ihr mehr über Doreens Forschung wissen wollt, hört einfach nochmal in Folge 2 rein. Ungefähr ab Minute 16 spricht sie über ein Citizen Science Projekt, bei dem es um Fliegen als Überträger antimikrobieller Resistenzen ging. Und auch in Rebeccas Forschungsprojekt wird es um die Fliegen gehen. Aber erstmal wollen wir sie ein bisschen kennenlernen und ihre Arbeit in mehreren Podcast-Folgen über einen längeren Zeitraum begleiten. Dabei interessieren wir uns natürlich für die Ergebnisse ihrer Arbeit, aber auch der Weg dahin, die Hürden und Zweifel und die Highlights. Ja, hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Regensburg gemacht. Dort habe ich Biologie studiert und bin jetzt eben für meine Promotion nach Braunschweig gezogen. In meinem Bachelor habe ich mich viel mit Zoologie beschäftigt und auch meine Bachelorarbeit im Bereich der Zoologie geschrieben, wo ich die Bittertoleranz von Ameisen untersucht habe. Und meine Masterarbeit habe ich mehr in der molekularen Richtung gemacht, in Biochemie, wo es um Chromatin-Remodeler und Interaktionen mit DNA-Triplex-Strukturen ging. Ich wollte dann aber in der Promotion was machen, was beide Fächer so ein bisschen miteinander kombiniert.
Also ich habe es noch leider gar nicht verstanden, worum es in deinem Bachelor und deinem Master ging. Vielleicht kannst du das nochmal in einfacheren Worten sagen.
Auf alle Fälle. Ich habe in meiner Bachelorarbeit habe ich Ameisen getestet, ob sie Zuckerlösungen mit Bitterstoffen akzeptieren und welche Mengen an Bitterstoffen sie akzeptieren. Da habe ich invasive Arten verglichen, also Arten, die von irgendwo anders herkommen und hier sich einnisten und potenziell gefährlich werden können, und heimische Arten, die ganz natürlich vorkommen. Und Biochemie war dann schon deutlich komplizierter. Wir haben eben bei der DNA normalerweise 2 Stränge. Es gibt auch DNA-Strukturen, die dann 3 Stränge haben, die sogenannten Triplex-Strukturen. Und Chromatin-Remodeler sind Mechanismen, die dafür sorgen, dass die DNA, die normalerweise aufgewickelt ist, hin und her geschoben werden kann. Natürlich ist irgendwo der Gedanke, dass diese beiden Mechanismen interagieren können und dadurch irgendwie bewirken, dass die Gene unterschiedlich abgelesen werden können.
Du bist also sozusagen schon Expertin für Erbinformation.
Expertin würde ich mich jetzt nicht nennen, aber ich habe zumindest ein bisschen Ahnung.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, wie bist du auf die Idee gekommen, so etwas zu studieren, also Richtung Biologie, Biochemie?
Ich fand vor allem in der Oberstufe die Themen dann richtig interessant, Richtung Genetik. Auch Ökologie fand ich cool, wie alles, was in der Natur ist, wie das miteinander interagiert und was passieren kann, wenn man beispielsweise eine Sache rausnimmt oder irgendwo anders wieder einführt. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht tatsächlich, um wirklich zu überlegen, ist es das, was ich machen möchte, habe Praktika gemacht und dann beschlossen, das ist das, was mich interessiert, und ich fange mit dem Bachelor an und sehe, wie es läuft.
Ja, das ist immer ein guter Plan, erstmal anfangen und dann gucken. Du meinst ja schon gerade, dass du quasi Zoologie und Genetik miteinander kombinieren wolltest und du dich deswegen auf die Promotion beworben hast. Mhm. Vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz so ein bisschen erzählen, wie so der Prozess war, wie du sozusagen von deinem Master dann wirklich zu dieser Promotionsstelle gekommen bist und ob das auch jetzt erstmal nur ein ich fange mal an und dann schauen wir, oder ob das sozusagen ein okay, ich weiß genau, das ist es und das will ich zu Ende ziehen.
Klar, ich habe eben nach der Abgabe der Masterarbeit habe ich geschaut, was es für Promotionsstellen gibt, schon noch mit dem Hintergedanken, irgendwas zu machen in der Kombination Zoologie, Ökologie und molekulare Arbeiten, einfach weil mir das molekulare Arbeiten sehr viel Spaß macht. Habe mich auf verschiedene Stellen beworben, habe bei verschiedenen Stellen Einladungen bekommen zu Bewerbungsgesprächen und dann hier auch das Bewerbungsgespräch bekommen, habe mich auch mit allen während dem Gespräch gut verstanden und dann tatsächlich die Stelle bekommen. Und von allen Stellen, die ich mir angeschaut habe, war das hier die Stelle, die mir am meisten zugesagt hat, vom Thema, von den Leuten, von dem Ganzen rumherum. Und ist schon der Plan tatsächlich, dass ich das jetzt durchziehe. Auch zukunftstechnisch, wenn ich mir überlege, was ich später machen möchte, wo ich hin möchte, denke ich, ist so ein Doktortitel ganz hilfreich.
Du hast jetzt eben gesagt, dass dir das molekulare Arbeiten Spaß bringt. Mhm. Kannst du mir kurz erklären, was du damit so konkret meinen könntest?
Ich finde das toll, im Labor zu stehen, eine Pipette in der Hand zu halten, mit Sachen zu pipettieren, dann das, was man pipettiert hat, zu nehmen und dann zu schauen, was man damit machen kann, wenn man eine DNA isoliert, wenn man das dann wieder weiterverwenden kann und dann passieren verschiedene Sachen. Ich finde das faszinierend. Das macht mir Spaß.
Ja, warum hast du dich denn überhaupt entschieden zu promovieren? Also jetzt hast du schon gesagt, du hast einfach sehr viel Spaß am Pipettieren. Das könnte man ja aber ja auch in der Industrie machen.
Ja, das könnte man auf alle Fälle in der Industrie machen. Ich weiß aber genau, dass ich das nicht für immer machen möchte. Ich finde das jetzt noch toll. Ich weiß nicht, wie ich das in ein paar Jahren sehe. Und ich denke mir, dass man mit so einem Doktortitel mehr Möglichkeiten hat, dann auch was zu machen, was nicht zwingend im Labor ist. Das war so ein Grund, dass ich mich eben für die Promotion und nicht für einen Job entschieden habe oder einen richtigen Job in Anführungszeichen. Ich finde aber auch einfach die Forschung noch so spannend, dass ich sage, ich will das noch nicht aufgeben. Ich würde gerne nochmal was erforschen, mich in irgendein Thema richtig reinbeißen, mich da richtig gut auskennen. Und da denke ich, hat so ein PhD ganz gute Möglichkeiten.
Und danach dann Industrie oder überlegst du dann vielleicht auch, wenn es passt, in der Wissenschaft zu bleiben?
Genau, das ist noch eine sehr große Überlegung. Ein vielleicht, wenn es passt, in der Wissenschaft zu bleiben, steht auf alle Fälle im Raum. Aber ich würde das auf alle Fälle abwarten. Ich habe gerade erst angefangen mit meinem PhD und wer weiß, was noch passiert bis dahin.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns so einen Einblick in deine Bewegungsgründe gegeben hast. Jetzt wollen wir aber ja eigentlich zu deinem Dissertationsprojekt auch mal kommen. Du hast uns ja schon am Anfang verraten, dass du wir haben das vielmehr verraten, dass deine Arbeit etwas mit Fliegen zu tun hat. Was genau willst du denn herausfinden?
Ganz genau will ich herausfinden, inwieweit Fliegen, die man ja kennt, die eigentlich überall sind, wie die dazu beitragen können, dass antimikrobielle Resistenzen von dem Ort, wo sie aufgenommen werden, in die Umwelt verteilt werden können. Also ob was verteilt wird, wie das verteilt wird, wenn es verteilt wird und ob das überhaupt eine Rolle spielt.
Warum ist es wissenschaftlich relevant, wenn man jetzt weiß, okay, die Fliege bringt ein antibiotikaresistentes Bakterium vom Stall in die Umwelt? Bedeutet das jetzt erstmal was?
Falls es wirklich so sein sollte, dass das relevante Mengen sind, dann ist es natürlich relevant, weil wir diese antimikrobielle Resistenz haben, die ein großes Thema ist in der Medizin, da wir eben Bakterien oder Viren oder andere Mikroorganismen haben, die dann resistent sind, was dazu führen kann, dass Behandlungen fehlschlagen. Und es ist natürlich auch so, dass diese resistenten Pathogene in verschiedenen Bereichen auftreten können und dann verbreitet werden können, unter anderem durch Insekten. Und in meinem Fall schaue ich mir eben spezifisch die Fliege an, die dadurch, dass sie fliegen kann und sich sehr schnell vermehren kann, potenziell ein guter Überträger für diese Resistenten sein kann.
Ich verstehe schon, dass das ein relevantes Thema ist. Was ist denn da jetzt schon bekannt? Also du fängst ja nicht sozusagen ganz von vorne an vermutlich, sondern es gibt ja schon irgendwie eine Ausgangslage, was in der Wissenschaft schon untersucht ist.
Ja, ich muss Gott sei Dank nicht ganz bei Null anfangen. Nein, man weiß schon, dass Fliegen Bakterien aufnehmen können und auch resistente Bakterien aufnehmen können, weil die Resistenz ja in den Bakterien sitzt und die transportieren können. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass Fliegen Lebensmittel kontaminieren können mit diesen Bakterien oder auch Oberflächen, wenn sie davor Kontakt mit kontaminierten Lebensmitteln hatten. Die Übertragung kann durch verschiedene Varianten passieren. Einerseits kann einfach Bakterien, die auf der Oberfläche der Fliege sind, die können abfallen. Aber auch durch die Aufnahme von diesen Bakterien über die Nahrung haben wir diese Bakterien ja in der Fliege drin. Das kann dann entweder durch den Kot der Fliege potenziell verteilt werden oder durch Regurgitat. Das Regurgitat ist ein Mechanismus von der Fliege, die nur flüssige Nahrung aufnehmen kann. Die stülpt in ihren im Prinzip ihren Mageninhalt auf die Nahrung, labert das wieder auf und dann hat sie die Nahrung damit aufgenommen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Fliegen resistente Bakterien aufgenommen haben mit Resistenzen gegen Antibiotika, die auch für Menschen relevant sind. Wie lange die Bakterien auf den Fliegen überleben, ist teilweise abhängig davon, in welchem Lebenszyklus sich die Fliege befindet, aber auch welche Bakterien das sind. Und dann am Anfang wurde ja schon diese Citizen Science-Studie erwähnt. Man hat eben zeigen können, dass Bakterien von einem Ausgangsort bis zu 2 Kilometer entfernt noch auftauchen können. Das ist so das, was ich bisher als Ausgangslage gefunden habe.
Das ist ja schon mal eigentlich eine sehr gute Ausgangslage, um zu argumentieren, warum das Projekt relevant ist. Aber was ist denn jetzt der neue Aspekt von deiner Forschung?
Was ich mir spezifisch anschauen möchte, ist einerseits ein bisschen die Populationsdynamik von Fliegen. Also wann haben wir besonders viel Fliegen, wann haben wir weniger Fliegen, welche Faktoren zählen damit rein? Und das ist natürlich relevant, damit wir sehen können, wenn wir bestimmte Populationsgrößen haben, kommt es dazu, dass Fliegen vom Ursprungsort wegfliegen. Normalerweise oder bei geringen Populationsgrößen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wegfliegen, eher geringer, da es ausreichend Nahrung, Artgenossen und alles gibt, was diese Fliegen zum Leben brauchen. Andererseits wissen wir zwar, dass diese Fliegen Bakterien über Regurgitat und Kot absondern können, nur wie viel über den Kot und das Regurgitat ausgeschieden wird und in welcher Frequenz und von was das alles abhängt, das ist noch nicht so bekannt. Das ist das, was ich mir jetzt zunächst mal anschauen möchte, um diesen Übertragungsmechanismus oder potenziellen Übertragungsmechanismus genauer zu verstehen.
Okay, das hört sich sehr spannend an. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, wie genau willst du diese Sachen untersuchen? Also einmal hast du ja die Populationsdynamik erwähnt und einmal auch die konkreten Fragen zu dem Ausscheiden oder Abgeben von Bakterien.
Die Populationsdynamik schaue ich mir an, indem ich eine gewisse Menge an Fliegenfallen aufgehängt habe, die dann die Fliegen über einen gewissen Zeitraum fangen. Nach dem Zeitraum werden die Fliegenfallen getauscht und das Ganze läuft über einen relativ langen Zeitraum von mehreren Monaten, um eben auch jahreszeitenbedingte Unterschiede feststellen zu können. Die Fliegenfallen werden dann gesammelt und dann ausgewertet, um zu schauen, wie viele von diesen Stubenfliegen eben drauf sind. Dabei nehme ich auch noch andere Daten auf, wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und kann dann bestimmen, welche Faktoren besonders viel dazu beitragen. Die andere Sache, mit deren Ausscheidungen findet im Labor statt. Dazu züchte ich mir Fliegen im Labor und bin gerade tatsächlich dabei, dieses Experiment genau zu planen. Ich möchte die Fliegen mit einer gezielten bestimmten Menge an Pathogenen füttern und dann auf eine Platte setzen und testen, wie oft kommt es zum Regurgitationsevent, wie oft kommt es zum Koten. Und diese Flecken, die dabei entstehen, möchte ich aufnehmen und schauen, wie hoch ist die Bakterienbelastung in diesen.
Du hast ja gerade erzählt, dass du die Fliegen fütterst mit Bakterien. Wie realitätsnah ist das denn? Also hast du da eine sehr hohe Bakterienlast oder findet man im Stall tatsächlich so hohe Bakterienlasten pro Punkt? Oder also eigentlich ist die Frage, wie nah kommst du an die Realität mit deinen Laborversuchen?
Sehr gute Frage. Ich möchte meine Fliegen schon mit einer Menge an Bakterien füttern, die man auch schon in der Natur gefunden hat. Und wenn ich das im Labor mache, kann ich natürlich alle anderen Faktoren besser beeinflussen, um zu sagen, dass was im Regurgitat ist, beziehungsweise Kot und die Frequenz ist in dem Fall nur abhängig davon, was ich gefüttert habe und nicht von weiteren Faktoren. Es ist auch so, dass die Fliegen und die Fliegenlarven bestimmte Menge an Bakterien brauchen, um sich überhaupt zu entwickeln. Dementsprechend habe ich auch keine sterilen Fliegen und kann somit schon sagen, ich habe relativ nahe Naturbedingungen.
Ist es denn eigentlich so, dass Fliegen Oberflächen oder Proben mit Bakterien drin auch irgendwie riechen können oder so? Wenn du sagst, Bakterien sind auch irgendwie schon wichtig für die, können die das wahrnehmen, wenn irgendeine Probe besonders bakterienbelastet ist?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Es gibt schon Unterschiede in männlichen Fliegen und weiblichen Fliegen, was die an Futter bevorzugen. Und es gibt einige Studien, die eben gezeigt haben, dass die Larvenentwicklung nur ordentlich stattfinden kann, wenn Bakterien im Futter vorhanden sind. Aber ob es da chemische Varianten gibt, wie die Fliegen das wahrnehmen, ob die das riechen können, das weiß ich leider nicht.
Mhm. Und eine andere Frage habe ich auch noch. Diese Populationsstudien, da hattest du gesagt, dass die Versuche über mehrere Monate gehen. Das ist ja noch was ganz anderes als jetzt einmal fliegen im Labor zu füttern und dann zu gucken, was dabei rauskommt. Solche Versuche, die über mehrere Monate laufen, muss man ja im Vorfeld gut planen. Und wenn man da etwas nicht bedacht hat, dann fängt man am Ende vermutlich nochmal ganz von vorne an. Also ist da schon irgendwie ein großer Druck, vermutlich an alle Sachen gedacht zu haben. Hast du da eine Strategie oder wie geht man an sowas ran?
Ja, das ist eine hervorragende Frage. Ich muss gestehen, ich habe das geplant und dann wurde mir mitgeteilt, dass die erste Planung nicht ganz so günstig war wie ursprünglich gedacht. Und habe dann alles nochmal umgeplant, auch dann nochmal Rücksprache gehalten, dass das alles so passt. Aber ja, es ist natürlich Druck da, dass das alles so funktioniert. Es ist wirklich viel Arbeit. Kostet viel Zeit für alle Beteiligten. Das ist natürlich dann schön, wenn am Ende was rauskommt und man nicht dasteht und denkt, ja, eigentlich hätten wir es doch anders machen müssen.
Ja, eine Promotion dauert ja auch immer recht lange und ist auch sehr anstrengend oft. Und vor allem hat man ja auch immer ja, wie du schon sagst, diesen Druck, dass es dann auch funktionieren muss. Welche Eigenschaften von dir helfen dir denn in solchen Situationen? Und welche würdest du sagen, naja, das wäre besser, wenn ich nicht so ticken würde?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Ich glaube, ich kann einigermaßen stur sein. Wenn ich ein Problem habe, kann ich mich da richtig reinverbeißen und dann auch nach dem fünften Fehlschlag noch sagen, ich möchte das jetzt aber rausfinden. Ich möchte wissen, warum es nicht geklappt hat. Ich möchte, dass es am Ende noch klappt. Ich würde auch sagen, dass ich relativ gut bin, meine Zeit einzuteilen, Deadlines einzuhalten und ja, grundsätzlich so organisatorisches Zeug mir ganz gut liegt. Ich kann allerdings auch ein bisschen ungeduldig sein. Ich würde gerne gleich Schritt 3 gemacht haben, bevor ich Schritt 1 überhaupt ordentlich gemacht habe und bis Schritt 1 läuft. Von dem her muss ich mich da manchmal ein bisschen zügeln, um zu schauen, dass ich Schritt für Schritt vorgehe und alles der Reihe nach mache.
Ja, du arbeitest ja an zwei verschiedenen Instituten, wie wir gehört haben. Einmal dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, und zum anderen dem Leibniz-Institut DSMZ. Das ist ja die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH. Und das erste ist in Münchberg in Brandenburg und das andere in Braunschweig. Wie läuft das denn so praktisch ab? Also, du wirst ja nicht an beiden Orten gleichzeitig sitzen.
Nein, ich kann mich leider nicht zweiteilen, auch wenn das manchmal hilfreich wäre. Ich sitze tatsächlich überwiegend in Braunschweig, in der DSMZ. Ich habe hier meinen Büroplatz, ich habe meinen Laborplatz und bin hier auch an der Universität eingeschrieben für die Promotion. In Müncheberg ans Zalf, von dort habe ich viel Unterstützung und kann auch, wenn Bedarf besteht, dort mal für einen Forschungsaufenthalt hinfahren. Bin aber wirklich überwiegend in Braunschweig.
Ja, nimm uns doch nochmal mit in so einen typischen Arbeitstag. Was liegt denn gerade auf deinem Schreibtisch?
Aktuell auf meinem Schreibtisch liegt noch die Planung für mein jetzt Extraktionsexperiment. Das möchte ich jetzt bald die Planung abgeschlossen haben, damit ich dann bald anfangen kann. Und sonst läuft mein Tag in der Regel so ab. Ich komme ins Büro und schaue dann erstmal nach meinen Fliegen, ob genug Futter da ist, ob sie Eier abgelegt haben und kümmere mich erstmal darum. Dann bin ich eben aktuell viel am Planen und gehe dann wieder in mein Büro und lese wieder Paper, um zu schauen, was andere Studien schon gemacht haben, wie ich das, was die gemacht haben, für meine Forschung umsetzen könnte. Schreibt es viel zusammen und dann ist oft der Tag auch schon schneller rum, als man schauen kann.
Kannst du vielleicht noch einmal etwas, ein bisschen erklären, wie dieses Feldexperiment aussieht? Konkret, du hängst ja Fliegenfallen auf. Wo genau hängst du die auf? Wie viele sind das?
Ich hänge diese Fallen in einem Betrieb auf, der mit uns kooperiert. Insgesamt sind es tatsächlich inzwischen 60 Fallen, damit wir ausreichend Wiederholungen haben, um dann am Ende eine statistische Auswertung zu machen. Davon hängen 6 Fallen draußen, um zu schauen, wann schwärmen diese Fliegen nach draußen? Wann sind sie nicht draußen? Und dann sind eben die rechtlichen 54 Fallen sind in dem Betrieb, dabei jeweils 6 Fallen in einem Abteil und dann die restlichen 6 Fallen auf dem Flur, um zu schauen, ob es da Unterschiede gibt.
Und wenn du sagst Betrieb, das ist dann ein landwirtschaftlicher Betrieb, richtig?
Ja, genau.
Und da werden Schweine gehalten, oder?
Ja, genau, es ist ein Schweinemastbetrieb.
Okay. Und letzte Frage, wie sehen denn diese Fallen aus? Sind das einfach glatte weiße Blätter, die mit Leim bestrichen sind?
Es sind keine glatten weißen Blätter, es sind gelbe Fallen. Es sind die ganz typischen Gelbfallen, die man auch aus dem Supermarkt kennt.
Das heißt, deine Fallen selektieren eigentlich nicht schon vorher, sondern du selektierst danach, welche Arten du drauf hast?
Genau, ich selektiere danach, welche Arten drauf sind und wie viele von jeder Art drauf sind und kann das dann in meine Endauswertung einbeziehen.
Ja, wenn du dann, also es ist ja dann aber kein typischer Arbeitstag von dir, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen verwendest du wahrscheinlich auch diese Fallen nicht täglich. Aber was würdest du denn sagen, sind so Software und Werkzeuge, die du täglich nutzt?
Täglich nutze ich zum Paperlesen und Papersortieren benutze ich Zotero, ein Zitationsprogramm, und Word, um aufzuschreiben, was ich mir gedacht habe, damit ich das nicht gleich wieder vergesse. Im Labor selber benutze ich viel an Milchzuckerlösung, mit dem ich meine Fliegen fütter, und Kleintierstreu, damit die Fliegen nicht in der Milchzuckerlösung ertrinken. Und hoffe, dass ich bald auch dann wieder öfter eine Pipette in der Hand halten kann und ganz viel Agarplatten, um meine Bakterien hochzuziehen.
Und wenn wir jetzt auch schon dabei sind, über deinen Arbeitsalltag zu sprechen, sitzt du alleine in einem Zimmer? Sitzt du zusammen mit Kolleginnen und im Labor? Ist es da eher Teamarbeit oder arbeitest du alleine an diesem Projekt?
An dem Projekt an sich arbeite ich alleine. Ich kriege eben viel Unterstützung von Supervisern und anderen Leuten in der Arbeitsgruppe. Ich habe tatsächlich den Luxus, ein Labor ganz für mich alleine zu haben. Da kann ich in Ruhe meine Fliegen züchten und dann auch die Experimente durchführen. Im Labor werde ich auch ganz stark von unserer technischen Assistentin unterstützt. Und im Büro setze ich auch mit 2 sehr netten anderen PhD-Studentinnen, die auch jederzeit bereit sind, mal über das Projekt zu reden oder gegenseitig mal fragen, was man denn über die Abbildung XY gerade denkt.
Und du bist jetzt ja schon ein paar Monate dabei. Ist das Promovieren so, wie du dir das vorgestellt hast?
Irgendwo schon, irgendwo auch nicht. Ich hatte bisher immer die Erfahrung gemacht, dass ich meine Experimente immer schon schön sehr geplant vor mir hingelegt hatte. Und das jetzt selber zu machen, ist tatsächlich deutlich schwieriger, als ich mir das vorstellen konnte. Aber ich finde es auch ganz cool, das selber machen zu können. Dann weiß man genau, warum man macht, was man macht und kann vielleicht leichter am Ende feststellen, warum es nicht geklappt hat.
Genau. Gab es jetzt noch irgendwas bezogen auf die Promotion, was dich besonders überrascht hat, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast?
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe davor schon mit anderen Promovierenden geredet und auch mit Postdocs geredet und hatte schon, glaube ich, ganz gutes Gefühl, worauf ich mich einlasse.
Ja, du hast ja erzählt, dass dich überrascht hat oder dass du nicht so ganz damit gerechnet hast, wie kompliziert es ist, die Sachen selber zu planen. Erinnere ich auch so, das sehe ich auch häufig in Promotionsarbeiten, wo man dann erstmal irgendwie alleine dasteht. Und ich glaube, das gehört auch einfach irgendwie dazu, dass man so zu einem Stück weit alleine gelassen wird und erstmal schauen muss, wie man sich selber organisiert und wie man ein Projekt organisiert. Denn darum geht es ja auch am Ende, dass man durch eine Promotion befähigt werden soll, ein eigenes Projekt zu organisieren und dann am Ende eine ausgebildete Wissenschaftlerin zu sein.
Ja, genau.
Zum Abschluss nochmal ein Blick nach vorne. Wo stehst du denn jetzt gerade und wo möchtest du in einem Jahr sein?
Ich würde sagen, aktuell bin ich noch sehr am Anfang. Ich bin eben noch am Experimente planen und noch irgendwie Routine finden. Und in einem Jahr hätte ich aber tatsächlich gern die ersten Experimente abgeschlossen und auch gerne einen Plan, wie ich meine weitere Promotion gestalten möchte. Und wenn alles gut geht, vielleicht auch schon das erste, oder würde gerne schon am ersten Paper arbeiten.
Wenn du so in die Zukunft guckst, was worauf freust du dich am meisten?
Tatsächlich gerade wieder im Labor stehen zu können, zu pipettieren, dieses Experiment jetzt zu starten. Auf längere Sicht freue ich mich dann aber auch, die Forschung auf Konferenzen vorzustellen und mit anderen WissenschaftlerInnen in Kontakt zu treten.
Hast du schon konkretere Pläne, was das für Konferenzen sein werden?
Jetzt im September findet hier in Braunschweig eine Konferenz vom Young One Health Forum statt. Das gehört zum Helmholtz-Zentrum für One Health. Da möchte ich gern dabei sein. Und dann sind von unserem Infektionsverbund sind auch zweimal im Jahr die Meetings, bei denen man natürlich auch wieder seinen Fortschritt vorstellt und mit anderen Wissenschaftlern in Kontakt tritt, die einen dann auch schon kennen, mit denen man kooperieren kann. Das ist das, was aktuell geplant ist.
Ja, dann vielen Dank, Rebecca, für diesen Einblick in den Start deiner Promotion. In der nächsten Folge schauen wir genauer auf deine Methodik und erste Erkenntnisse und aktuelle Herausforderungen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und schreibt uns eure Fragen an Rebecca. Dann versuchen wir diese in der nächsten Folge aufzugreifen.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke euch. Ciao.